Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück bei Köpfe mit Nägeln. Daniel sitzt in Holland, ich sitze in Berlin und wir werden heute unsere zweite Folge aufnehmen, in der wir nicht im selben Raum uns befinden. Aber beim letzten Mal hat das eigentlich gut funktioniert. Jetzt mit einigen technischen Anlaufschwierigkeiten scheint das System auch zu laufen. Daniel, wie geht's dir?
Gut, hi Tony. Schön, schön hier in Holland. Man hat ja so gewöhnlicher Wind heute Morgen. Jetzt fühle ich, als ob ich wirklich angekommen bin. Also die letzten paar Tage war sehr warm hier, sehr heiß, schon fast Italien-Feeling. Aber man wusste, it's too good to be true. Heute Morgen ist es grau, ein bisschen regnerisch und windig. Pünktlich zum Start vom Lure Masters. Heute geht der Lure Masters los.
Genau, heute geht das Turnier Lure Masters los, bei dem Enrico und Johannes Gasser zusammenfischen werden. Das Wetter ist hier genauso, ehrlich gesagt. Heute Nacht war Wetterwechsel. Und nächste Woche, wenn unser YPC-Boot losgeht, sieht es noch viel, viel schlimmer aus. Es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, wie wir das regeln sollen, weil zum Teil die Windstärken bis hoch zu 7 gehen, da kann man auf jeden Fall nicht angeln. Also wir müssen uns irgendwie, ja, vielleicht müssen wir nachts angeln oder so. Keine Ahnung, aber es wird sehr, sehr schwierig, das zu lösen. Aber wir werden uns irgendwas einfallen lassen, wir müssen vielleicht die Zeit ein bisschen verkürzen, vielleicht, ja, so früh wie möglich auf jeden Fall starten. Aber irgendwie werden wir das schon durchkriegen. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die die letzte Folge, ja, sich angehört und auch kommentiert haben. Dustin hatte da ja 3 Nays One verlost und das stieß offensichtlich auf sehr, sehr viel Gegenliebe. Wir haben nämlich, ich glaube, 850 Kommentare bei
Spotify. Absolut, absolut Wahnsinn, finde ich.
Also. Bei Spotify kann man nur 500 überhaupt veröffentlichen. Also für all diejenigen, die einen Kommentar geschrieben haben und den nicht sehen, veröffentlicht, das ist nicht unsere Schuld. Wir können nur 500 veröffentlichen. Die sind beim Gewinnspiel trotzdem mitgewertet worden. Wer die 3 Nays One gewonnen hat, das werden wir am Ende der Sendung verraten. Jetzt geht's erstmal los.
Oh, das war ein guter Track. Das war ein guter Track.
Jetzt geht's erstmal los mit unseren 7 Rubriken. Der Fokus liegt eher heute auf den hinteren Rubriken, weil vorne nicht allzu viel passiert ist, würde ich sagen. Also hinten raus, glaube ich, werden wir mehr Zeit brauchen. Deswegen ein bisschen Tempo in den ersten. Und wir fangen an mit der Rubrik Wer, Wann und Wo. Also einem Anglerzitat. Und heute bin ich wieder dran, es vorzulesen. Und Daniel muss raten. Und ja, da habe ich mir was Schönes einfallen lassen. Oder ich habe ein schönes Zitat, finde ich zumindest. Eins, das mich sehr, sehr zum Lachen gebracht hat damals. Und es ist Money on the Bank, Fish in a Tank. Wer hat das wann und wo gesagt?
Wow, also finde ich ein sehr, sehr gutes Zitat. Sollte irgendwann auch im Buch landen, so ein Zitat. Das war from Clemens. Clemens Franke, glaube ich, ist sein Nachname.
Clemens Frank, richtig.
Genau. Das war bei YPC Bass. Und ich kann es ein bisschen erklären vielleicht. Es klingt etwas gemein erstmal vielleicht bei der Erklärung, aber Leute, so ist es halt. Manchmal bringt man auch einen lustigen Spruch und das muss man auch irgendwo dann auch akzeptieren. Es geht darum, dass Martin vom Redfin hat im ersten Jahr bei YPC Bass zusammengeangelt mit Shoei und die waren tatsächlich nicht so gut im ersten Jahr. Also die haben Schwierigkeiten gehabt, das Gewässer gut zu entdecken, auch ehrlich gesagt ein bisschen Ängste gehabt, so sehr weit zu fahren mit Boot und so weiter.
Man könnte auch sagen, sie waren eigentlich den ganzen Tag am Hafen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade relativ, also mein Sohn war noch sehr klein, ich glaube, der war 3 Monate alt oder 5 Monate alt, sowas, aber ich bin auf jeden Fall den ganzen Tag mit dem im Kinderwagen am Ufer lang gelaufen und ich konnte das Redfin-Boot eigentlich immer sehen. Also die waren eigentlich immer in Sichtweite vom Hafen und in auch einer, ja, ziemlich kleinen Nussschale. Ja, und in der zweiten Staffel, da bot sich dann ein komplett anderes Bild. im Team Redfin.
So ist es, so ist es. Also da auf einmal stand ein Professional Bass Fisherman from Japan, Kenny Yobi, der ja überall wirklich auf Bass geangelt hat, auch auf der Bass Pro Series in Amerika mitgemacht hat, mehrere Jahre lang, also ein absolut Profi in dem Sport. Und er hat quasi neben Martin gestanden.
Die hatten auch sich ein nagelneues Bassboot dann in Italien geliehen und extra einen Japaner einfliegen lassen, um das zu folieren. Ken wurde Tag und Nacht von einem Kamerateam begleitet in Italien. Jede Nudel, jeden Cornflake, den er gegessen hat. Es wurde alles reported nach Japan für Shimano TV. Ich glaube, Shimano TV Japan oder so. Irgendwas ganz genau. Wildes.
It's so ein Paper-Ding, wie ein Netflix-Ding für Fishing in Japan.
Es war wirklich krass. Es war wirklich krass, was für eine Traube da immer um Ken rum war. Und dass sie alles gefilmt und
aufgezeichnet haben. Das ist wirklich keine Übertreibung von Tony.
Das ist keine Übertreibung.
Jede Nudel war dokumentiert, die gegessen worden war.
Genau. Und weil Martin Reumann ja mutmaßlich einen ja, sehr soliden finanziellen Background hat und dann mit Ken ja, sich ein ganz anderes Bild bot. Also er wirklich nach Tag 1 hatten die sehr, sehr gut gefangen. Also nicht nur Ken, sondern auch Martin haben beide richtig gut gefangen. Und da hat dann scherzhaft Clemens gesagt, ja, so ist es halt. Money on the bank, fish in the tank. Da soll noch mal jemand behaupten, Geld schießt keine Tore. Hat er auch noch angeschrieben. Und ja.
Man muss sagen, ein kleines Stückchen Wahrheit liegt in jeder Witz, sagt man.
Ja, cool. Gut gelöst. Und ich hoffe, dass dieser Lacher, diese Situationskomik bei unseren Zuhörern auch angekommen ist. Ich habe mich totgelacht, auf jeden Fall. Wir machen weiter mit der zweiten Rubrik. Und die heißt Nachläufer. Und die ist bei mir sehr, sehr kurz. Und da habe ich eigentlich nur zwei Sachen, die ich hier einwerfen will.
Okay.
Was ich auf jeden Fall bei mir auf dem Zettel habe, ist einmal die Predator Tour Schweden. Die ist, ja, weiß nicht, vor 2 Wochen oder so gewesen. Und was ich sehr, sehr erstaunlich finde, ist, dass dort dasselbe Team gewonnen hat wie ein Jahr zuvor, nämlich Team Bullseye, die beiden selben Angler.
Richtig krass. Richtig, habe ich auch. Richtig krass.
Also das hinzukriegen, ist sicherlich kein Zufall und eine, ja, herausragende Leistung.
Ja.
Tim Ackermann und ich glaube Dani Henrik oder irgendwie sowas. Tim Ackermann auf jeden Fall angelt das erste Mal beim YPC Boat jetzt auch mit, also nächste Woche zusammen mit Fonso. Ja.
Bringt auf jeden Fall viel Confidence mit, also er angelt sehr gut.
Haben jetzt nicht so die beste Vorgeschichte mit ihm, ich glaube er hat sich, oder ich glaube es nicht, ich weiß, dass er sich mal sehr abfällig über uns geäußert hat im Internet, auch völlig grundlos, wir kannten uns überhaupt nicht. Aber laut Fonso sind das alles Meinungen der Vergangenheit, hat da seine Meinung zu uns absolut geändert und das werden wir dann nächste Woche mal überprüfen. Mal gucken, wie der erste Kontakt ist. Ich habe ihn jedenfalls noch
vielleicht
nie gesehen.
Vielleicht hat unser Podcast ihn überzeugt, letztendlich. Vielleicht hat er endlich mal unseren Humor verstanden. Nein, das war sehr lange her, muss man sagen.
Es ist sehr lange her.
Ich meine, es ist bestimmt 8 Jahre her oder sowas, also sehr lange.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber, nee,
aber schon lange.
Lass uns mal sagen, 4, 5 Jahre ist es wahrscheinlich her.
Da kann man eine Menge tun, um eine Meinung zu ändern. In der
auf Zeit. Jeden Fall. Ist natürlich nie wahnsinnig schön oder fühlt sich nie so richtig gut an, von jemandem irgendwie eine negative Meinung zu lesen, der einen noch nie gesehen hat. Aber gut.
Die werden stark. Ich habe zufällig gestern Nils getroffen am Slipper, Nils Meuter. Er war da mit seinem Boot, Camping irgendwie in seinem Bus. Und er war gestern raus mit Tim und mit Markus trainieren, um dir ein bisschen was zu zeigen, weil er kennt sich ja auch ganz gut aus eigentlich für viele Spots und so. Und die haben ihn auch ganz gut gefangen. Also ich glaube, die werden ein starkes Team dieses Jahr.
Das glaube ich auch.
Es war verdammt knapp, es war Wahnsinn. Die haben es gewonnen, aber es war eine Frage von Millimeter in Schweden mit der Predator Tour.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Tim und Stani. Herausragende Leistung und wir sind gespannt, wie es im YPC Boat läuft. Ich glaube, Gruppe A, da geht es gleich los mit einer ziemlichen Banger-Gruppe. Also da sind viele gute dabei. Da ist jetzt auch bei Adventer, habe ich gehört, dass Honza Hupka jetzt mitfischt.
Oh, echt?
Mit Fred, genau.
Ach, krass. Ich
auch
glaube,
schon der
er ist
WPC
auch da.
gewonnen hat, mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal. Also auch ein sehr, sehr guter Turnierangler.
Also richtig krass.
Ja, Team Nails braucht man nichts drüber sagen. Fisch und Fang mit Bürger und Gregor sind super stark. Lukas Ripplinger ist sehr, sehr stark. Also da glaube ich, das wird richtig, richtig spannend. Dann nächstes Thema. Da wird es wieder ein bisschen lustiger. Ist jetzt etwas, wo ich euch einfach einen kleinen Tipp geben will. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwie hier in die Video- oder in die Audiobeschreibung reingeschrieben. Den Link ist eine Parodie auf Instagram, wie Dietmar Isaias Jigspinner erklärt. Es gibt ein Video von ihm, das kürzlich rausgekommen ist bei YouTube. Und das wurde ein bisschen modifiziert auf eine sehr, sehr lustige Art. Dickes Petri heißt der Account bei Instagram, der das gemacht hat. Aber wir werden mal versuchen, den Instagram-Usern hier auch den Link reinzupacken. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ihr lacht euch tot. Vor allem, weil man wirklich glauben könnte, man würde Dietmar zutrauen, dass er mit der Ernsthaftigkeit dieses Bild malt. Finde ich.
Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich höre zum ersten Mal nur jetzt in dem Podcast überhaupt, dass es überhaupt nicht real war, dieses Video, die wir gesehen haben mit seiner Malerei.
So, also, das ist nicht echt. Das ist nicht
wow, echt. Okay, krass. Also, es ist echt Wahnsinn, wie krass gut man, ist das mit AI gemacht oder wie hat man?
Nee, der Bildausschnitt ist ja verändert. Also, er spricht weiter, aber dann ist der Bildausschnitt halt nur auf dem Bild, man sieht Dietmar nicht mehr. Und dann ist halt die Zeichnung ist halt selbst gemacht und also, halt einzeln gefilmt.
Hab mich tot gelacht. Leute, ihr müsst es reinziehen.
Ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich zur nächsten Kategorie gehen. Und das machen wir dann auch, oder?
Ja, würde ich sagen, ja.
Wir haben die nächste kurze Rubrik, die heißt Verplappert. Ich zumindest habe hier nur zwei ganz kurze Meldungen. Zum einen haben die meisten von euch vielleicht mitbekommen, dass Quantum dicht macht. Also ZEPCO wurde ja vor einer Weile gekauft von Rather Outdoors, Fox Rage, also oder der Fox-Gruppe oder Rather Outdoors-Gruppe, die auch Fox haben. Und die haben sich offensichtlich dazu entschieden, die Brand Quantum auslaufen zu lassen. Also die machen da Feierabend. Und dementsprechend hatten wir uns ja auch schon gewundert, dass Jonas Töllner überhaupt noch zum YPC Bank für Team Quantum antreten sollte und das auch gemacht hat. Und die Ausstrahlung hat ja auch noch gar nicht stattgefunden. Aber wir haben dann, glaube ich, alle zwei Wochen nachgefragt bei dem Chef in England, ob denn jetzt es wirklich dabei bleibt, dass sie ein Team Quantum stellen wollen für ein YPC Board. Er hat immer gesagt, ja, ja, ja. Jetzt hat er uns zwei Wochen vorher Bescheid gesagt, dass doch kein Team Quantum dabei ist. Aber immerhin, er hat nicht gesagt, die kommen jetzt gar nicht, sondern er hat gesagt, er ersetzt es durch ein Fox Rage Team. Und noch passender, es bleiben sogar dieselben Angler. Denn Henry Fiss und Gerald Vierhaut angeln dann ab sofort für Fox. Also die wechseln von Quantum zu Fox Rage, sind also ja in anderen Klamotten und sicherlich auch mit anderem Tackle unterwegs, aber wahrscheinlich nicht unbedingt schwächer. Bin gespannt, ob sie den Pelagic Shad von Quantum noch angeln. Weil das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr guter Köder für die pelagische Angelei, die auch viel machen und sehr erfolgreich machen. Und irgendwas wird Fox sicherlich auch haben, aber ich glaube, das könnte schon ein bisschen ein Nachteil sein, wenn die den nicht mehr benutzen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch Quatsch. Irgendeinen großen V-Tail mit einem schweren Kopf wird Fox sicherlich auch haben.
Auf jeden Fall zwei gute, sehr, sehr gute Angler dazu gewonnen.
Hat Fox einen klassischen pelagischen Köder?
Nicht, dass mir einfach.
Ah doch, aber ich glaube, ich habe bei Sylvain, ich glaube, die haben jetzt relativ neu irgendwas auch mit Slick. Irgendwas habe ich bei Sylvain Legendre gesehen. Wir werden es nächste Woche sehen. Ich glaube, irgendein Slick Finesse oder sowas nehmen die zum pelagischen Angeln. Ist aber, glaube ich, nicht so ein vormontierter, klassischer Ready-to-Fish-Köder wie jetzt der Pelagic Shad von Quantum, wo jeder Haken und jedes Blei schon mit dran ist. Dann weiß ich nicht, ob wir schon verplappert haben, dass der Titelverteidiger Westin sich komplett neu aufgestellt hat. Haben wir das schon gesagt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube es auch nicht. Also Dietmar ist nicht dabei. Möchte nach dem Ärger
Surprise, surprise!
Nach dem Ärger in der letzten Staffel nicht wieder antreten. Oder Westin hat es mit Dietmar gemeinsam entschieden. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wer da die Entscheidung getroffen hat. Auf jeden Fall ist Dietmar nicht dabei. Und André Schmidt hatte ja sowieso schon angekündigt, nach dem Gewinn seine gesamte Angelkarriere irgendwie an den Nagel zu hängen. Zumindest das Turnierangeln, aber ich habe sogar irgendwie es so gelesen, dass er komplett mit dem Angeln aufgehört hat. Wie auch immer, Dietmar und André sind raus, aber sie werden durch zwei extrem starke Angler ersetzt. Luc Coppens, ja, einer der stärksten Angler in Europa, so ein bisschen der anglerische Ziehvater von Ton van Ham auch. Der,
that's bad news, kann ich sagen.
Der wird gemeinsam mit Jeroen Eysens starten. Die beiden angeln sehr, sehr viel zusammen, sehr, sehr viele Turniere auch zusammen. Also ein belgisches Duo, zwei Routiniers, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt eine gute Nachricht für alle in Gruppe B. Denn dort wird Westin antreten. Und da sind auch zum Beispiel Enrico und Johannes drin für Team LMAB. Neuke ist da dabei. Ich glaube, Headbanger Lewis. Zwei fehlen noch. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist das auch wirklich keine leichte Gruppe. Es gibt keine leichte Gruppe. Zumal auch nur zwei weiterkommen von sechs. Also in jeder Gruppe wird man eine absolute Top-Leistung brauchen, um weiterzukommen. Möchtest du noch irgendwas verplappern, oder?
Verplappern, nee.
Nee?
Nee.
Okay, dann kommen wir in den, ja, etwas aufwendigeren Teil diesmal, beziehungsweise, ich glaube, hier die Rubriken werden länger dauern. Hier werden wir jetzt einiges erzählen. Und wir fangen an mit dem ungleichen Trio. Drei Fragen, die ich diesmal vorbereitet habe, wieder für dich. Und mit der allerersten wollen wir mal ein bisschen weiter ausholen. Denn ich glaube, viele Leute interessieren sich sicherlich für deine Geschichte und kennen sie wahrscheinlich auch noch gar nicht. Und deswegen ist die erste Frage, weshalb und wie bist du nach Europa gekommen? Vielleicht fangen wir mal an oder erzählst du erstmal überhaupt von deinen Wurzeln?
Okay.
Vielleicht starting with Opa Heinz wäre mein Vorschlag.
Okay, dann starte ich da. Ich habe einen Opa und er heißt Heinz. Und mein Opa Heinz ist Deutscher, ist in Deutschland auch geboren worden, aus Köln. Und meine Familie ist jüdisch, hat jüdische Wurzeln. Und mein Opa war 8 Jahre alt in Köln, zu der Zeit, when the NS gestartet hat. Und in dieser Zeit, seine Eltern sind quasi mit ihm nach Afrika gegangen, geflohen. Und somit kam mein Opa mit 8 Jahre alt quasi nach, damals war es Sambia, und dann kurz danach ist er nach Zimbabwe weiter runtergegangen mit seinen Eltern damals. Und so kam dazu, dass letztendlich meine Wurzel dann nach Zimbabwe gezogen sind. Und deswegen, meine Mutter ist letztendlich in Zimbabwe geboren. Meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt. Er war zum Arbeiten in Afrika. Mein Vater, er kam aus Italien. Also mein Vater stammt aus Italien. Und so hat meine Mutter in Südafrika kennengelernt und ist dann auch runter nach Zimbabwe gezogen. Mein Vater ist italienisch und meine Mutter ist aus Zimbabwe, aber ihr Vater ist aus Deutschland und Mutter ist auch aus Zimbabwe, aber ihre Eltern wiederum sind auch aus England. Und ich bin dann in Zimbabwe aufgewachsen, in Afrika. Es war auch meine ganze Kindheit und die Zeit, wenn ich aufgewachsen habe, war sehr, sehr gut da. Also die ökonomisch, wirtschaftlich war es sehr gut, politisch war es sehr gut. Also ich bin geboren worden 1 Jahr nach Unabhängigkeit. Also Zimbabwe war unabhängig sozusagen, hat auch einen schwarzen Präsident. Und ich habe Gott sei Dank nicht von dieser Apartheid oder irgendwie sowas miterlebt. Und von daher, meine Kindheit und meine Erinnerungen von Zimbabwe sind sehr, sehr gut. Leider hat das sich verändert. Also der Präsident ist leider da geblieben und wollte nie abgeben, seine Präsidentschaft. Und wie es so häufig ist, wenn man irgendwie 20, 30 Jahre auf der Macht bleibt als Diktatur, dann irgendwann macht man dann schlechtere und schlimmere Sachen, die am Ende schlecht sind für alle, die da leben. Und deswegen, wenn ich 18 war, war es auch zu dem Zeitpunkt der Zeit von Zimbabwe angefangen hat, auch wirtschaftlich sehr nach unten zu gehen. Ich hatte einen deutschen Pass wegen meiner Opa, also es hat mich ermöglicht, sage ich mal, überall nach Europa zu ziehen. Ich war zu dem Zeitpunkt ziemlich gut in Golf, wenn ich 8 Jahre alt war, angefangen Golf zu spielen und irgendwann mit so 14 oder so habe ich entschieden, ich will Profi-Golfer werden und habe sehr, sehr, sehr viel trainiert, irgendwie trotzdem eine Schule geschafft und ich bin mit 18 erstmal nach the UK umgezogen, ohne so hundertprozentige Idee, was ich machen wollte.
Wie kam die Entscheidung, nach UK zu gehen oder überhaupt nach Europa? Also Europa wegen des Passes dann? Oder also warum zum Beispiel nicht USA?
Genau, also das war die Option. Ich hatte tatsächlich auch eine Scholarship gehabt zu einem College in den USA, um Golf zu spielen für ein College-Team. Und da sind auch zwei Kumpels von mir auch mit rüber, also auch rübergegangen zum USA. Ich wollte ehrlich gesagt, seit ich ganz relativ jung war, auch irgendwie Geld verdienen und irgendwo vorankommen, sage ich mal. Ich hatte nicht wirklich davor, könnte nicht wirklich vorstellen, mehrere Jahre auf eine Uni zu gehen, zum Studieren. Schule habe ich nie so geliebt, sage ich mal. Außer der sportliche Teil und der Freundesteil, aber eigentlich, sage ich mal, diese Vereinigung Zimbabwe, das war eine sehr englische Art von Schule und muss man vorstellen, das ist ganz, ganz anders als Deutschland. Also man musste immer Schuluniform tragen mit einer Krawatte und so ein smartes Hemd und Krawatte und Jacke. Die Haare dürfte nie auf den Ohren sein und nie auf den Augenbrauen. Ansonsten wird man geschickt für so eine Schläger mit einem Stock und Detention und alle irgendwelche Scheiße, die wirklich so, so aus dem 18. Jahrhundert. Und man durfte nicht, man musste immer die ältere Kinder, also quasi die 15, 16, 17-Jährige, die muss man als Sir ansprechen, wenn man so nur 13 ist oder so zum Beispiel oder 14. Und das, sage ich mal, ehrlich gesagt, hat null zu mir gepasst. Ich war immer ziemlicher Rebell in diesem System, ständig irgendwie in Trouble irgendwie. Ja, das hat mir auf jeden Fall gereicht. Und obwohl natürlich in Amerika wäre das alles ganz, ganz, ganz anders. Ich könnte mir also nicht vorstellen, weiter irgendwie in diese Richtung was zu machen. Und deswegen war die Möglichkeit, nach England zu gehen, einfach da. Ich hatte ein paar Freunde in England oder meine Mutter hat ein paar Freunde in England, ich eigentlich nicht. Und von der Golfing-Perspektive auch mehr Möglichkeiten. Also Europe ist einfacher erstmal als Amerika.
Okay.
Und dann bin ich nach London gegangen und also zwei Sachen. Ich habe angefangen, mein Diplom zu machen als Golf-Trainer, als quasi eine Fallback-Option. Falls ich nicht schaffen würde, auf der Tour, sage ich mal, erfolgreich zu spielen, dann dachte ich, ich könnte immer noch als Golftrainer arbeiten.
Und das klingt gar nicht so nach dir, dass du überhaupt übers Scheitern nachdenkst.
Das stimmt. Das war mit wirklich sehr, sehr viel Überzeugung von meiner Mutter, dass ich das machen sollte.
Alles klar.
Weil sie hat Wind mitbekommen, dass man sowas machen könnte. Und
du warst zu dem Zeitpunkt schon sehr sicher, dass du Tiger Woods bald ablösen wirst, oder?
So ist es. So ist es. Also, also an Confidence oder Selbstvertrauen hat es wirklich nicht gemangelt. Und nach relativ kurzer Zeit in England, nach 8, 9 Monaten oder so, habe ich einen Engländer zufällig kennengelernt, der in Deutschland gewohnt hat, in der Nähe von Bonn. Und habe sehr gut mit ihm verstanden. Er war ein sehr guter Trainer und er meinte, er würde mich trainieren. Und ich habe gleichzeitig dann ziemlich auch ein Angebot gesehen von jemandem, die suchte einen Golftrainer in Berlin. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das passt alles ganz gut. Und dann bin ich so sehr spontan dann einfach nach 10 Monaten in London. Es war auch zum allerersten Mal überhaupt in Europa, muss ich sagen. Also ich außerhalb Afrika, wo ich war, war in Zypern zu dem Zeitpunkt. Also es war sehr, sehr fremd alles für mich. Also ich sag mal, ich hatte nie eine U-Bahn gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe nie selbst Abwasch gemacht oder irgendwie sowas. Also es war, wenn man aus Afrika kam, es war schon eine ganz, ganz, ganz andere, sage ich mal, Sache als in Afrika. Ja, ich bin dann relativ schnell nach Berlin umgezogen, um Golfstunden zu geben, aber eher, sage ich mal, auf meinen Golfing-Career als Profi zu arbeiten. Bin dann öfter da nach Bonn umgereist, um Training zu machen und angefangen auf der Challenge Tour zu spielen. Also das ist so ein Tour unter der europäischen Tour, aber auch eine ziemlich starke Tour mit sehr starken Spielern. Leider nicht so starkes Preisgeld, also man musste wirklich so sehr, sehr konstant in der Top 10, sage ich mal, sein, um überhaupt das Ganze finanziell zu leisten. Und da machen immer so 120, 140 Leute mit bei jedem Turnier. Also man muss wirklich sehr, sehr on top of your game. Ja, und das ging ein paar Jahre. Ich hatte auch einen Sponsor, ich habe Golf gespielt. Ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich auch sehr, sehr viel gefeiert in Berlin. Ich habe sowas nie gesehen, ja. So eine Clubs und sowas, wie es hier in Berlin gab. Gab es auf jeden Fall nicht in Zimbabwe, kann ich versichern. Und das hat mich ein bisschen abgelenkt von das eigentliche Ziel, um erfolgreich zu sein. Das ist natürlich grundsätzlich bei allen Sportarten so. Man muss 100% geben. Also man muss sein ganzes Leben geben. Du kannst keine Zeit haben um irgendwelche Ablenkungen. Ob das Freundin ist oder Partys ist oder irgendwelche anderen Hobbys oder sonst was, das geht nicht. Also du musst eat, sleep and live the sport. Ansonsten wird es schwierig. Und so war das bei mir. Also irgendwann nach mehreren Jahren, sage ich mal, auf Golfen, ich habe irgendwann aufgehört, auf der Tour zu spielen und dann angefangen, Golfunterricht zu geben. Und das habe ich auch so vielleicht 4 Jahren oder so gemacht. In der Zwischenzeit hatte ich auch ein Mädchen kennengelernt in Berlin und sehr, sehr schnell mit ihr und etwas ungeplant auch ein Kind von ihr bekommen. Also ich war sehr jung und hatte einen Sohn und war in Berlin und mein Golfing-Career war nicht mehr so gut. Und ja, das war quasi der Start.
Keine Karriere mehr, kein Geld, aber dafür ein Kind. Klingt
So
eigentlich
ist es.
rosig erstmal.
Genau.
Start ins
Ja.
neue Leben. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir haben die Frage beantwortet.
Alles klar.
Also, die Frage war ja, wie du, weshalb und wie du nach Europa
Ah
gekommen
ja,
bist.
okay. Sorry,
Und
ich wollte jetzt
nicht
nicht so ganz so. Wie man
die
bis zum Hecht
ersten
und Barsch kam.
40 Jahre deines Lebens
Alles
verlieren.
klar, also so das in a nutshell, das war, wie ich nach Deutschland gelandet bin. Oder
Alles
in Deutschland
klar.
gelandet bin.
Wir kommen zur zweiten Frage. Die ist deutlich kürzer,
Okay.
würde ich sagen. Das ist die knifflige. Wenn du gesundheitliche Folgen mal außen vor gelassen, welches Getränk, wenn du dich festlegen müsstest auf eins, dein ganzes Leben lang weiter zu trinken, außer Wasser, Wasser darf man nicht sagen, welches Getränk würdest du auswählen?
Früher hätte ich sofort, ohne zu zögern, gesagt Fanta. Ich meine, ich habe auch viel mehr Fanta als Wasser getrunken, eine Phase lang. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Ich denke mittlerweile, wenn ich nur ein Getränk aussuchen kann, wow, dann würde ich sagen Grape Tizer. Das ist schon auch ein sehr süßes Getränk aus Südafrika.
Jesus.
Aber so ein Grape-Geschmack schmeckt richtig geil. Es ist schon wie eine Grape-Schorle. Es ist wie.
Aber ja, okay, aber viel süßer, oder? Es ist schon eine Limonade, es ist
Ist schon eine
keine.
Limonade. Schon
Ja.
nicht, ja, genau. Schon süße, weil du machst sehr viel Wasser in deiner Mischung immer. Dein
Ja.
Verhältnis ist sehr viel Wasser.
Ich hätte ehrlich gesagt hundertprozentig Coca-Cola. Also eine kalte Cola finde ich ist eigentlich impossible to beat. Ehrlich gesagt, für mich persönlich kann ich immer trinken. Aber jetzt, wo du Apfelschorle ins Gespräch gebracht hast, also eine Saftschorle ist auch schon. Also Apfelschorle, Kirschschorle,
Rhabarberschorle trinkst du auch sehr
Rhabarberschorle.
viel.
Oh, ist auch top eigentlich, muss man echt sagen. Aber Coca-Cola. Also wenn ich würde bei Coca-Cola bleiben, wenn ich mir aussuchen müsste. Gut, Grape Tizer. Kriegt man in Deutschland nicht, oder?
Ne, kriegt man schon, aber ist teuer, muss man bestellen. Online.
Aus wo?
Na, man kann auch aus Deutschland bestellen tatsächlich. Es gibt South Africa Shops mittlerweile in Germany.
Okay.
Also es kommt aus Südafrika letztendlich.
Wir kommen zur gemeinen Frage. So gemein ist die diesmal nicht, finde ich, aber. Ja,
Gemein gedacht.
vielleicht ein bisschen peinlich.
Okay.
Wie lange bist du mit deinem ersten Echolot in Deutschland im Demo-Modus gefahren?
Also, ich kann leider echt keinen Zahl da geben, aber ich sage mal so, es war auf jeden Fall nicht ein paar Tage und auch leider nicht ein paar Wochen. Also, ich habe die schon lange gehabt, mehrmals damit rumgefahren, echt. Ich glaube, du warst diejenige, die das irgendwann gemerkt hat, oder? Überhaupt
Ja.
nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie viel länger ich hatte die vorher, sage ich mal, vorher ich mit Toni unterwegs war, mit dem Echolot. Es war auf jeden Fall lang genug, dass es extrem peinlich eigentlich ist.
Also Daniel hatte so ein, ja, so eins der allerersten Echolote. Ich weiß nicht mehr genau, was war das für eine Marke? War es
Ich
ein
glaube, es war ein
Lawrence?
Hummingbird. Ich glaube, es war ein
Nee,
Hummingbird.
Nee, nee. Ich glaube, es war ein Lawrence.
Ah, Lawrence, stimmt. Ja, genau, es war eine Lawrence.
So ein ganz, ganz kleines Ding.
Tiny Ding, genau.
Von der Grafik her wie so die ersten Gameboys, sag ich mal, von der Auflösung her. Ja, und dann bin ich mal mit Daniel, glaube ich, auf dem Bodden gewesen, in Stralsund. Und dann da rumgefahren. Und Daniel hat mir mal gezeigt, guck mal, hier sind die, da, siehst du the große Fisch, siehst du dies, siehst du das?
Ja, kommt ein Berg, guck mal.
Da kommt ein Berg, hier muss wir probieren und so. Und dann, ah, da kommt der Baum raus. Und keine Ahnung, irgendwie diese Pixel da irgendwie interpretiert und mir da irgendwas erzählt. Und ich habe der Sache irgendwie nicht so getraut und habe angefangen, das Echolot ein bisschen zu beobachten. Und so nach 5 Minuten habe ich gesagt, Daniel, das ist immer wieder dasselbe. Das fängt immer wieder von vorne an. Ja, guck mal, warte mal, jetzt kommt gleich wieder der Berg und da kommt gleich wieder der Baum raus und da ist wieder der große Fisch. Und es war genauso, wie ich vorhergesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass Daniel einfach seit Monaten im Demo-Modus fährt und versucht mit dem Demo-Modus die Strukturen und die Fische zu finden. Ja, aber auf jeden Fall überragend. Dann haben wir es umgestellt und dann waren auch nicht mehr so viele Fische da. Nee.
Es hat viel mehr Spaß gemacht im Demo-Modus.
Ja, Demo-Modus hat einem richtig Hoffnung gegeben.
Wirklich.
Sollte man vielleicht, kannst ja mal probieren nächste Woche im YPC-Board. Genau. Wenn es nicht so läuft, einfach mal den Demo-Modus anmachen und wieder mit richtig Selbstvertrauen angeln. Wir kommen zur nächsten Kategorie bzw. Rubrik und die heißt Weißt du noch? Und wir waren beim letzten Mal mit dem Jahr 2018 fertig geworden. In der H&B-Geschichte dachte ich, machen wir diese Woche mal weiter. Und deswegen geht es jetzt mit dem Jahr 2019 weiter. Und ich habe mal so reingeguckt, was im Jahr 2019 alles so passiert ist. Und da sind mir 3 Sachen eingefallen. Also 2, die wirklich auch ja, für uns sehr signifikant war und einfach eine kleine lustige Geschichte.
Okay. 2019. Waren wir auf diese geile Tour in Amerika?
Ja, das kommt als letztes. Wir fangen okay. an mit dem Frühjahr. Mhm. Da waren wir nämlich beim YPC filmen in Holland und hatten das erste Mal eine Wildcard für kleine YouTube-Kanäle. Das erste und letzte Mal. Ausgeschrieben. Mhm. Da gab es ein kleines Quali-Turnier. Dennis Siever hat mitgemacht. Hassan Duran hat mitgemacht. Jonas von JM Angeln. Ja, so ein paar andere noch. Und der Kanal von Thiele Ritter. Und da kam dann ans Licht, wie ihr alle wisst oder die meisten von euch wissen. Die Folge ist ja auch auf YouTube, deswegen muss man da jetzt auch nicht zu lange eingehen drauf. Aber wir haben festgestellt, dass da was nicht mit rechten Dingen zuging. Unsere Kamerafrau damals, Lilith, die die Folgen dann auch geschnitten hat, die hat gesagt, guckt euch das mal an, ich glaube, hier stimmt was nicht. Dann haben wir uns das angeguckt, wir haben relativ schnell bemerkt, dass da was nicht stimmt und wollten aber schon gerne irgendwie weitere Beweise. Dass der Zander irgendwie quergehakt war, das konnte man ja irgendwie sehen. Dass das vorsätzlich war, konnte man natürlich nicht 100% beweisen, obwohl es natürlich vorsätzlich war. Aber wir wollten gerne weitere Beweise, um wirklich 100%ig den Betrüger in dem Fall konfrontieren zu können und haben uns bei Jimmy gemeldet, der mit ihm unterwegs war.
Also alleine von diesem Videomaterial, klar, wir wollten mehr Sachen, es war wichtig, aber alleine, sag ich mal, es war so irgendwie Dry Fisher, die nicht gefilmt war. Und jedes Mal kam Thiele Ritter irgendwie zurück und meinte, es gibt's doch nicht, wenn der Kameramann noch einmal auf Toilette muss.
Kameramann war immer auf Toilette bei mehreren Fängen und er dann immer mit dem Fisch in der Hand und jetzt war der Kameramann leider auf Toilette und es gibt's doch nicht, er war schon wieder auf Toilette. Und irgendwie weiß ich nicht mehr genau wieso, aber wir haben irgendwie rausgefunden oder zumindest vermutet, dass den Barsch Jimmy gefangen hatte und nicht Chris. Ich glaube, weil Jimmy denselben Barsch auf seinem Kanal auch gepostet hat oder irgendwie sowas.
Genau, war so, genau.
Aber wir brauchten halt Beweise. Wir können natürlich nicht sagen, wir vermuten dies und vermuten das. Wir brauchten Beweise und haben deswegen Jimmy angerufen und nach einem gewissen Druck, den wir da gemacht haben oder ich gemacht habe, Hat er es dann auch zugegeben? Ja, hat er gesagt, ja, stimmt, der Barsch war von mir, den Christa in die Kamera gehalten hat, wollte den unbedingt haben und so. Ja, wie auch immer. Und daraufhin haben wir dann den Tide Ritter selbst angerufen. Und kannst du dich an dieses Gespräch noch erinnern?
All I remember is the very
famous. Du hast ihn angerufen,
egg,
ne?
The very famous egg. Wie kriegen wir den Kuh vom Eis?
Genau, das war das Ende. Also es ging erstmal los. Ich habe Daniel gebeten, dieses Gespräch zu führen. Und meinte zu ihm, ey, Daniel, wenn du ihn anrufst, bleib aber bitte ruhig, ja, nicht ausrasten. Und dann war es mir aber irgendwie alles doch ein bisschen zu ruhig, weil er wollte uns echt für doof verkaufen. Er hat dann erzählt, nee, ich habe die gefangen und seht ihr falsch und so. Und wollte uns einfach für dumm verkaufen.
Er wollte uns lügen eine ganze Zeit.
Genau.
Aber er hat uns angelogen eine ganze Zeit.
Genau. Ja, nee, wenn jemand anders was anderes behauptet, dann soll er... Dann lass uns das Gespräch jetzt miteinander führen. Das stimmt nicht, da will mir jemand was anhängen und keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall einfach es nicht zugegeben. Und du warst ganz geduldig und hast, naja, aber
genau,
Chris,
jetzt weiß ich noch,
wir haben wirklich was anderes.
Ich habe schon ein bisschen eine Reputation, so manchmal raste ich ein bisschen zu viel aus, sag ich mal. Und da wollte Toni sicherstellen, dass es nicht passiert ist. Und dann, die Sache hat sich umgedreht, oder?
Ich konnte mir den Scheiß einfach nicht mehr anhören. Also ich habe das irgendwie gehört und du warst echt geduldig. Und naja, aber Chris, wir haben wirklich was anderes gehört und es sieht wirklich komisch aus und wir glauben eigentlich schon, dass es anders ist. Und ich habe dann irgendwann den Hörer genommen.
Einfach ausgerastet.
Er sagt jetzt einfach die Wahrheit. Es ist eine Beleidigung unserer Intelligenz, uns hier so eine Scheiße verkaufen zu wollen. Bin richtig ausgerastet und dann hat er es auch alles zugegeben und dann die Kardinalsfrage gestellt: Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Was glaubst du, können wir jetzt machen? Wir müssen mehrere Folgen jetzt neu drehen, weil du gar nicht hättest weiterkommen dürfen. Wir müssen jetzt als allererstes Dietmar anrufen und ihm Bescheid sagen, dass er das Achtelfinale nochmal angeln muss, weil sein Gegner da hätte gar nicht angeln dürfen. Wie cool wird das Telefonat, glaubst du? Und ja, und dann hat er versucht, das irgendwie, ich glaube, über einen Geldbetrag zu lösen.
Wollte uns bestellen.
Damit die Kuh sich irgendwie vom Eis macht. Aber das haben wir dann nicht angenommen und haben gesagt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, die Story so zu erzählen, wie sie war. Weil alles andere, ja, ist total unglaubwürdig und damit machen wir unser Turnier kaputt. Und natürlich muss man sagen, das war jetzt nicht der Grund, weshalb wir es gemacht haben, aber natürlich ist es auch ein gutes Abschreckmanöver für zukünftige Betrügereien. Genau, also das war der Tide-Ritter-Skandal im Jahr 2019 im YPC. Packen wir auch nochmal das Video dazu für alle, die jetzt da nicht im Bilde waren und sich das nochmal genau angucken wollen, weil wir haben jetzt Sachen hier angedeutet und angerissen, die wir jetzt natürlich nicht super ausführlich nochmal erklärt haben. Packen wir auch alles nochmal mit in die Beschreibung, den Link, wer sich das nochmal angucken möchte. Dann habe ich bei mir hier bei Weißt du noch auf dem Zettel unseren ersten Adventskalender. Mittlerweile eine Erfolgsstory. Das erste Kapitel war jetzt nicht ganz so erfolgreich, aus verschiedenen Gründen.
Genau, genau.
Also, erstmal ging es damit los, dass wir gedacht haben, also wir haben uns natürlich auch so ein bisschen orientiert an dem, was auf dem Markt ist. Da gab es den MyFishingBox-Kalender, der war okay. Da waren halt keine exklusiven Sachen drin. Und wir dachten, dass wenn wir exklusive Farben drin haben und einen hohen Warenwert, dass das reicht. Unser großer Fehler waren zwei Sachen, meiner Meinung nach. Erstens, die Verteilung von dem Warenwert war total ungünstig. Also wir hatten zwei teure Produkte drin, einmal eine Polbrille und einmal eine Kopflampe. Dafür war dann aber entsprechend wenig Budget für den Rest da. Und wir hatten viele einzelne Gummiköder, zwar in exklusiven Farben, aber trotzdem halt nur ein Stück. Erstens war das, glaube ich, generell scheiße. Also Leute fanden es einfach blöd, irgendwie ein 8 cm oder ein 12 cm Gummi nur ein Stück davon zu bekommen. Absolut. Dazu waren sie nicht verpackt. Und das Argument...
Es sah scheiße aus in so einer Plastik.
Es sah nicht gut aus. Und Nee, die waren ja nicht verpackt, die kamen ja so rein. Die waren ja komplett nackt. Da kam nur eine kleine Karte mit einer Beschreibung, dass es eine exklusive Farbe ist und so weiter. Schlimm. Und das Argument, dass man da Verpackung irgendwie gespart hat und, sag ich mal, dieses Nachhaltigkeitsargument, das war völlig irrelevant. Und die Leute fanden halt einfach einen nackten Gummi in so einem Kalendertürchen total mickrig. Und ich weiß noch, unsere Kalender-Unboxings, Lars, unser Lagerchef, hat es damals noch gemacht. Also damals war er noch nicht unser Lagerchef, weil unser Logistikteam nur 2 Leute umfasst hat zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind es, glaube ich, 10 und Lars ist halt der Chef von diesem Lager. Und der hat die Unboxings gemacht und der tat mir so leid nach dem irgendwie 5. oder 6. Türchen schon. Kam dann nur noch Hate unter die Videos und wir haben dann auch, glaube ich, irgendwann das Unboxing abgebrochen oder das zu veröffentlichen, weil es einfach, ja, total kontraproduktiv war. Wir dachten, hey, cool, wir haben hier für 100 Euro kriegst du hier einen Warenwert von, weiß ich nicht, 140 Euro oder so und du hast exklusive Sachen drin, das ist eigentlich was voll Cooles, aber das ist uns echt um die Ohren geflogen.
Absolut.
Vor allem, dass die Sachen nicht verpackt waren. Das hat die Leute richtig geärgert, dass die Sachen nicht vernünftig verpackt waren. Und das hat auch uns im Vorfeld schon sehr geärgert, also gar nicht im Endprodukt, sondern in dem Weg dahin. Denn die Gummiköder kamen ja aus China ziemlich ungünstig angeliefert in so großen Plastiktüten, natürlich dann auch in Kartons verpackt. Aber die Schwänze waren alle verknickt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich alle Schwänze aus dem gesamten Adventskalender, denn wir haben dann unseren Mann in China angefragt und haben gesagt, hey, das kann ja nicht sein. Die ganzen Schwänze sind alle verknickt. Dann hat er gesagt, ja, es tut ihm sehr leid und so und es ging nicht anders. Aber er hat eine Lösung. Man muss die nur in kochendes Wasser legen und dann gehen die in ihre Ursprungsform wieder zurück. Also stand ich bei meinen Eltern in der Küche mit 4 riesigen Kochtöpfen auf dem Gasherd und habe alle Gummiköder aus dem Adventskalender gekocht. Nach und nach, es hat, glaube ich, 3 Tage gedauert, um diese verknickten Schwänze wieder zu entknicken. Es war der größte Pain. Und dann musste man natürlich alle trocknen. Also meine Eltern waren im Urlaub, die ganze Etage unten, alles war voll mit so Zewa-Tüchern, auf denen so einzelne kleine Drunkbaits und Köfis und so weiter drauf lagen, um zu trocknen, damit dann alle wieder verpackt werden konnten. Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich große Lehre, es im nächsten Jahr anders zu machen. Zum Glück sind wir gleich sofort einmal so heftig auf die Schnauze geflogen, dass wir im 2. Kalender ein ganz, ganz anderes Bild dann abgeben konnten und auch ein ganz anderes Feedback bekommen konnten und die Erfolgsgeschichte des Adventskalenders dann doch noch losgehen konnte. Und wir haben uns seitdem, glaube ich, stetig verbessert. Der diesjährige Kalender ist aus meiner Sicht auch der beste, den wir je gemacht haben. Sind noch auf jeden Fall auch welche bestellbar. Wir haben ja erst September. Also wer das hört und noch keinen hat, solltet ihr unbedingt machen. Das ist auf jeden Fall der beste Deal dieses Jahr. Bin ich mir sehr, sehr sicher, den man machen kann im Angelbereich. Da bekommt man 24 wirklich, wirklich geile Produkte. Alle produziert nur für diesen Kalender. Alles fängig für Hecht, für Barsch und für Zander. Ah, genug Werbung an der Stelle. Es war auf jeden Fall ein wilder Ritt dahin, wo wir jetzt sind.
Manchmal muss man eine Downs haben, um sage ich mal, die Ups vernünftig hinzukriegen. Und manchmal braucht man erstmal einen Downer. Es ist manchmal so.
Ja, und ich meine, es hätte eine absolute...
Das sag ich mir jedes Mal, bevor ich wieder in ein neues Tango-Turnier starte.
Nein, aber es hätte natürlich auch wirklich damit dann auch zu Ende sein können. Ne? Also man hätte wirklich mit so einem ersten, so schlecht wahrgenommenen Produkt einfach dann auch vielleicht sich einfach die Chance verbaut fürs nächste Mal. Aber wir haben es halt dann auch in der Werbung so kommuniziert, dass alle Sachen, die beim letzten Mal eben negativ aufgefallen sind, verändert worden sind. Und das haben uns die Leute zum Glück geglaubt, haben uns eine zweite Chance gegeben. Und dann waren diejenigen, die dann den zweiten gekauft haben, auch entsprechend glücklich. Ja, solche Dinge passieren. War auf jeden Fall ein Learning in 2019. So, und wir kommen dann zur letzten Story aus 2019. Da hatten wir eine Florida-Tour angeboten mit Gästen. Ja, und eines Abends, wir waren im Restaurant, wir waren mit 2 Autos ins Restaurant gefahren und Dan war vor mir und ist nach rechts abgebogen.
War ein echt, echt funny Trip mit so, wie viel waren wir? 8 Leute oder so? 9 Leute insgesamt?
Ja, sowas.
Sowas. Inklusive Carsten, von wem wir schon früher gesprochen haben in unserer Podcast. Er war auch mit dabei auf jeden Fall. Nur kurz mal abzuholen, sage ich mal.
Genau, wir saßen im Auto mit Carsten und mit Daniel Braun und wir beide, glaube ich. Ich weiß nicht, ob noch jemand Fünftes dabei war, aber auf jeden Fall wir vier. Mhm. Und Dan war vor uns im Auto und ist rechts vom Parkplatz runtergefahren. Und ich habe gesagt, dass... Also wir wohnen hundertprozentig nach links. Wir sind von links gekommen, wir müssen hundertprozentig nach links. Also bin ich nach links abgebogen. Es war dunkel und so nach, weiß nicht, 300, 400, 500 Metern machte sich hinter uns ein Polizeiwagen bemerkbar. Relativ laut und relativ gut sichtbar auch. Und hat uns quasi gezwungen, auf den Mittelstreifen zu fahren. Oder auf das, was ich für den Mittelstreifen hielt, zu fahren. Es war ein Mittelstreifen, allerdings keiner, der die Fahrbahn in die Richtung teilt, sondern nur die Fahrbahn überhaupt teilt. Denn beide Fahrbahnen sollten eigentlich in die Richtung gehen. Und wir waren komplett als Geisterfahrer unterwegs. Es gab einen Grund, weshalb Dan nach rechts gefahren war und nicht nach links. Denn es war eine Einbahnstraße. Zwar eine riesengroße, glaube ich, mit irgendwie zwei Spuren auf jeder Seite. Aber es war eine Einbahnstraße. Und... ich glaube, also es hatte noch jemand.
Also Tony wirklich, er ist wirklich schlau, aber manchmal diese Schlauheit führt auch manchmal zu Übermutigkeit. Und er hat einfach gedacht, er ist schlauer als diese Navi, die wir angeschmissen haben. Und der Navi hat ganz klar gesagt, nach rechts. Und er war auf der Meinung, ey, ich bin mir absolut sicher, wir kamen 100 pro von links. Hat er auch recht gehabt, ja, wir kamen auch von links.
Das ist halt nicht immer ein Argument, muss man an der Stelle sagen. Ja, und dann sind wir nach links gefahren. Polizei hat uns dann auf den Mittelstreifen gebeten. Ich hatte ein Bier getrunken, das war jetzt nicht so das Problem, aber wir hatten jemanden auch an Bord mit ein paar verbotenen Substanzen in der Tasche. Ja, und dann war die Stimmung entsprechend gedämpft, bevor die Polizei bei uns aufkreuzte. Daniel meinte zu mir, we absolutely fucked, man, we absolutely fucked. Und ehrlicherweise, als Geisterfahrer unterwegs zu sein, ist halt auch irgendwie nicht gar nichts. Ne? Also das ist schon irgendwie, da denken die schon, was ist denn mit dem nicht in Ordnung?
Ich habe uns in Guantanamo gesehen. Das war
amerikanische Polizisten können auch manchmal sehr überreagieren. Wir hatten Riesenglück, die kamen bei uns ans Fenster und haben uns gefragt, was wir hier machen und dass wir in die falsche Richtung fahren und was hier los ist. Und dann haben wir halt sofort die Touri-Karte gezückt und sofort gesagt, hey, we from Germany, we just here for fishing.
Carsten with his absolute strongest German dialect that he could have.
We totally sorry, we didn't see the sign, bla bla bla. Und die Touri-Karte... die Deutschlandkarte und vor allem die Angelkarte ziehen in Amerika eigentlich immer. Also Deutsche generell werden gemocht in den USA und Angeln funktioniert eigentlich immer. Also in Florida angeln alle und wenn du nur damit anfängst, hast du sofort eine andere Basis und die haben sofort, alles klar, ihr wisst nicht und so, kein Problem. Wo wart ihr denn angeln? Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr was gefangen? Und so, waren super, super freundlich. Wir haben eigentlich nur gesagt, fahrt mal auf die andere Seite, da lang und dann rechts und dann fahrt von da einfach nach Hause. Sehr, sehr erleichternd, aber in dem Moment auf jeden Fall Herz in die Hose gerutscht, weil das auch auf jeden Fall anders hätte ausgehen können.
In der Tat.
Oh, mein Handy klingelt. Muss ich mal kurz ausmachen.
Ich glaube, das war quasi ein Alarm, zu sagen, wir müssen langsam zu Ende gehen. Also ich sag mal, ich wollte schon heute doch ein bisschen trainieren, vor allen Dingen, nachdem wir gerade gesprochen hat, wer alles mitmacht bei unserer Schweiz. Das hat mir nicht beruhigt, die Situation.
Kein Problem, wir machen noch schnell zwei Rubriken. Und verkünden die Gewinner und dann sind wir durch.
Yo.
Die nächste Rubrik heißt Wen juckt's? Und ich würde hier ganz kurz, muss auch nicht lange sein, einfach zwei Sportthemen anreißen.
Ich auch, aber okay, go for it.
Also zum einen sind unsere deutschen Basketballer Weltmeister geworden. Fand ich richtig geil, also ich finde es auch gut zu gucken, Basketball. Nicht gut zu spielen für mich persönlich. Also es gibt keine Ballsportart, in der ich so schlecht bin wie im Basketball. Fußball läuft, Tennis läuft, Volleyball läuft. Basketball bin ich absolut useless. Schon immer gewesen. Aber ich gucke es trotzdem richtig gerne. Ich finde, es ist ein Sport, den man sich wirklich gut angucken kann.
Ja, bei mir sehr ähnlich, tatsächlich auch von der sportlichen Seite. Also ich war immer useless in Basketball.
Das Einzige, was nervt, ist, ich verstehe manchmal nicht, was ein Foul ist und was nicht. Oder? Es sind irgendwie komische Pfiffe. Also
Finde ich
ich
auch.
check manchmal
Ja,
nicht so
gehe ich mit dir.
hundertprozentig, warum das jetzt. Ist ja generell ein sehr körperlicher Sport und viele Sachen gehen durch, aber manche Sachen dann plötzlich nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt häufig das Gefühl, dass die Spieler das auch häufig nicht so richtig verstehen. Also es gibt noch mehr Diskussionen als im Fußball, meiner Meinung nach. Auch wenn ich zum Beispiel einem meiner besten Kumpels, Steffen, bei seinen Spielen zugucke, Basketball, Oberliga, irgendwas, da ist auch die ganze Zeit Diskussion um jedes Foul. Also es ist sehr, sehr selten irgendwie eindeutig klar. Klar, beim Fußball gibt es strittige Situationen, aber es gibt auch ganz oft Fouls, wo einfach alle wissen,
Ah.
okay, das war jetzt halt ein Foul, und da muss ich jetzt meine
Ja.
Fresse halten und einfach zurücklaufen. Das
Ja.
checke ich nicht so hundertprozentig. Ansonsten super, super geil anzugucken. Die deutsche Mannschaft auch, ja, irgendwie ein geiles Team. Also hat man das Gefühl, die Dynamik war da, wie die sich gegenseitig gepusht haben. Man hat da
Das ist auch
wirklich.
krass, oder? Jahrelang war Dirk Nowitzki dabei und er war wirklich so ein kranker Spieler in der NBA. Aber manchmal, oder nicht mal nur manchmal, es ist eigentlich immer so, dass am Ende geht es schon um das um Team, ha? Und man braucht schon irgendwie ein ganzes Team, die gut
Klar.
zusammen spielt.
Ich muss sagen, bis auf Dennis Schröder kannte ich kaum jemanden von den Spielern im Vorfeld. Also tief bin ich im Basketball nicht drin. Habe mir jetzt natürlich ein bisschen angeguckt, wo die auch, in welchen Vereinen die auch spielen und dabei festgestellt, dass auch echt viele von denen, die jetzt Weltmeister geworden sind, auch in der NBA spielen.
Ja,
Das wusste ich
die
ehrlich
spielen
gesagt
auf
auch
einem sehr
nicht.
hohen Level in Deutschland, ist einfach so mittlerweile. Irgendwo logisch, meine, die Deutschen sind schon auch sehr groß halt.
Na dann,
Finde ich.
dann müssten eigentlich sehr viele Holländer in der NBA spielen, wenn es
Ja,
danach
stimmt. Ich
ginge.
verstehe nicht, wieso
Ist, glaube ich, aber nicht so. Nee, aber
Nee.
ich weiß nicht, früher hatte ich immer das Gefühl, dass es irgendwie nur ein, zwei Deutsche überhaupt in der NBA gibt, die da spielen. Detlef Schrempf kann ich mich noch dran erinnern, vor Ewigkeiten. Dann halt ganz lange Dirk. Und Dennis Schröder hatte ich auf dem Schirm, dass der irgendwie. Der hat in Atlanta gespielt und dann hat er auch bei den Lakers gespielt und jetzt ist er, glaube ich, in Toronto. Aber ich wusste nicht, dass es irgendwie noch viel mehr Deutsche in der NBA gibt. War mir komplett neu. Ja, von einem Team, das sehr gut funktioniert, zu einem Team, das nicht so gut funktioniert. Die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Ich dachte, hau, hey.
Nee, die auch nicht so gut. Aber deutsche Fußballnationalmannschaft hat 4-1 gegen Japan verloren. Daraufhin Hansi Flick rausgeschmissen. Ich habe noch Doppelpass geguckt am Sonntag. Da waren sich eigentlich fast alle einig, dass das passieren muss. Eigentlich alle außer Mario Basler, der sich da wieder hingesetzt hat und gesagt hat: Also, ich will mal einfach eine Frage stellen. Wie viele Ballkontakte hatte gestern Hansi Flick? Also, ich muss einfach mal sagen, da stehen 11 Flaschen auf dem Platz und so. Und ich denke so, ich verstehe, dass ein Fernsehsender natürlich auch ja, ein bisschen Unterhaltung braucht und vielleicht auch eine Gegenmeinung und so. Und dass Mario Basler da natürlich, aber dass man so einen unqualifizierten Pausenclown da immer wieder hinsetzt, ich muss ehrlich sagen, der labert ja wirklich nur Scheiße. Und klar war das ein großartiger Fußballer. Und das Traurige ist, der kriegt so viel Beifall für seinen Bullshit, den er redet. Ich meine, wen hätte er denn aufgestellt? Wen hätte er denn in den Kader geholt? Das sind doch alles Weltklasse. Und nicht alles, aber also der deutsche Kader ist ja nun wirklich eigentlich gut genug, dass man gegen Japan
Auf jeden
gewinnen
Fall kann
kann.
nicht 11 Flaschen, die da rausgehen.
Der Kader ist wirklich gespickt von Spielern, die bei europäischen Topclubs spielen. Und ich meine, ich kann das verstehen, dass man nicht immer dem Trainer für alles die Schuld geben kann, aber irgendwas muss ja da nicht funktioniert haben. Du kannst ja mit diesem Kader nicht gegen die Ukraine irgendwie 3-3 spielen, gegen Polen verlieren, gegen Japan verlieren und alles. Also, das kann mal passieren. Du kannst ja nicht immer Scheiße spielen mit so einem Kader. Muss ja irgendwas nicht stimmen.
Ich habe die News hier bekommen. Ich war mit Leo unterwegs beim Training hier in Holland und es war echt ein bisschen lustig. Ich habe Leo gesagt, den Tag davor, ich meinte, ey, ich habe irgendwo gelesen, dass Flick ist richtig unter Druck. Also wenn die jetzt nicht gegen die Japaner performen, wird er wahrscheinlich rausfliegen. Das war vor dem Spiel. Und dann am nächsten Tag waren wir an Bord und Leo meinte, oh, Flick ist raus. Und dann haben wir ein bisschen so lustig spekuliert, wer der nächste Trainer sein kann. Und ich habe wirklich, als Witz gesagt zu Leo, ich finde Rudi Völler ist immer geil. Also es gibt nur einen Rudi Völler. Und dann ohne Scheiße, ein bisschen später auf einmal Rudi Völler. Ich dachte, das ist ein Witz, das war so geil.
Dass Rudi sich da jetzt für das eine Spiel auf die Bank setzt, das fand ich, war irgendwo logisch. Das habe ich schon erwartet, ehrlich gesagt. Aber der wird es ja jetzt auch nicht länger machen.
Also, schade.
Gestern haben sie deutlich besser gespielt. Es war jetzt nicht alles super, aber auf jeden Fall hat man schon einen deutlichen Unterschied gesehen in der Körpersprache und in der ganzen Performance. Das erste Tor war ein unfassbar gut rausgespieltes Tor. Geil, ja. Da sind auch ein paar Sachen irgendwie mit drin gewesen in dem Spielzug, die jetzt vielleicht so nicht immer klappen. Ich glaube, Emre Can hat 2 Hackentricks in demselben Spielzug gemacht. Sané auch ein.
Also dieser ein Clearance direkt am Anfang von dem Verteidiger, dieses Ding über.
Das war krass.
Da waren
ein paar Sachen, die klappen nicht immer so, aber das war ein krasser Spielzug, geiles Tor. Und dann haben sie es halt einfach diszipliniert und gut gespielt. Viel, viel besser als natürlich die Spiele davor.
Auch sehr offensive Aufstellung, fand ich.
Ja, ähnlich eigentlich wie davor, ne? Eigentlich selbes System. Auch nur 3 Änderungen. Fast dieselben Spieler haben gespielt, aber waren halt irgendwie schon besser eingestellt oder irgendwie heißer, weiß ich nicht. Kann mir das immer nicht vorstellen. Die Mannschaft spielt gegen den Trainer und er reicht die Mannschaft nicht mehr und so. Ich finde das immer irgendwie schwer vorstellbar, aber es ist dann am Ende irgendwie trotzdem so, dass so ein Trainerwechsel dann zumindest kurzfristig häufig irgendwie einen Effekt hat und dieselben Spieler plötzlich anders spielen.
Ja, manche denke ich das mit Köder halt. Manche Köder irgendwie, die wollen einfach nicht bei manchen, an vor anderen, die einfach, die entfalten sich.
Ja, mal gucken, wer jetzt Trainer wird.
Any tips? Ich schmeiß mal Nagelsmann im Raum. Sag mal.
Also Nagelsmann, muss ich sagen, fände ich keine gute Wahl. Also so vor allem für ihn nicht. Ja, für Deutschland wäre es okay. Also Nagelsmann ist ein super Trainer. Aber an seiner Stelle würde ich es auf keinen Fall machen, weil ich glaube, du kannst da jetzt sehr, sehr viel verlieren und nicht so wahnsinnig viel gewinnen. Du kannst natürlich jetzt, wenn du ein super Turnier spielst oder Europameister wirst, natürlich kannst du da jetzt auch was gewinnen, aber die Chance, dass du halt jetzt da deine Karriere nachhaltig beschädigst, ist, glaube ich, auch relativ groß. Ich würde an Nagelsmanns Stelle als nächstes einen Verein wieder trainieren, wo er in Ruhe was aufbauen kann und nicht sowas machen.
What about the, what's the Frankfurt trainer's name again?
Oliver Glasner, der ehemalige?
Nee, der meine ich nicht. Mit S.
Mit S?
Ah, fuck, wieso fällt mir der Name nicht gerade auf? So eine, auch ein German, so eine bisschen ältere. Streich, ich heiße nicht.
Freiburg.
Freiburg, genau.
Er ist auch noch bei Freiburg und ist auch schon seit, keine Ahnung, 25 Jahren bei Freiburg. Genau, und ist wahrscheinlich auch noch 25 Jahre.
Echt, er ist auch eine Legende, finde ich.
Ja, Streich, aber der macht's genau. Nicht. Würde ich ihm auch Frankfurt, nicht empfehlen.
Ich komme ja Frankfurt, aber meinst du Freiburg? Ja.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Klopp wird's auch nicht. Ja.
Wer wäre dein Tipp? Ich meine, wer sagst du?
Mein Tipp? Gute Frage. Also ich fände am besten, wenn es Matthias Sammer oder Ralf Rangnick machen würden. Wäre beides irgendwo halbwegs denkbar. Ralf Rangnick wäre krass, der ist jetzt bei Österreich in einer wichtigen Funktion, aber das könnte man, finde ich, schon hinwerfen für einen Trainerjob bei Deutschland. Also Ralf Rangnick wäre gut. Also es klingt jetzt total absurd, aber ich glaube, dass Sandro Wagner echt auch kein so schlechter Trainer wäre.
Wow, das klingt wirklich absurd.
Es klingt absurd, aber ich glaube, dass Sandro den richtigen Ton trifft von den Jungs. Und auch Ahnung vom Fußball hat. Also das merkt man ja, finde ich, beim
klar, man muss nicht
in seiner Funktion als Kommentator.
Man muss nicht gut gespielt haben, um guter Trainer zu sein.
Sandro, so schlecht war er nicht übrigens.
Er war nicht so schlecht. Er war jetzt nicht so, so, so gut, aber er war schon okay.
Nein, Sandro wird sicherlich nicht, aber vielleicht als Co-Trainer, könnte ich mir vorstellen. Er ist ja jetzt bei Rudi Co-Trainer und ich glaube, dass das eine gute Rolle ist, dass man da noch so einen mit drin hat, der richtig Feuer hat. Der die Jungs
ich dachte,
auch mal
Rudi könnte das Ding einfach übernehmen bis zum EM. Und dann
wäre geil. Also die 3, die jetzt auf der Bank saßen, ich fände es nicht so eine schlechte Lösung.
Genau,
dann
könnte tatsächlich Sandro darüber dann übernehmen, wenn er...
Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird, weil Rudi sich das, glaube ich, jetzt nicht antun wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. So,
Gut, viel verplappert. Ganz kurz mal auch Gratulation an diese Stelle. Ich weiß es nicht, deine Lieblingsspieler, aber ich finde ihn echt geil. Also The Joker hat jetzt nochmal gewonnen, hat diesen Rekord vom Court aufgestellt. Also auch 24 Grand Slams. Typ ist krass. Typ ist einfach krass.
Ja, ich stehe nicht so auf Djokovic, aber im Finale gegen Medvedev, muss ich sagen, bin ich dann doch für Djokovic. Den finde ich ehrlich gesagt noch unsympathischer.
Irgendwann müssen wir auch einen Sportpodcast wahrscheinlich machen. Ich denke, da haben wir echt alle immer relativ viel darüber zu quatschen. Und weißt du, es ist ein bisschen quizmäßig, muss man.
Bevor wir einen Sportpodcast machen, sollten wir lieber mal mit unserem Betrieb eine Runde Fußball spielen gehen. Hier um die Ecke ist eine Soccer World. Da hätte ich eigentlich echt Bock, dass wir mal uns als Betrieb ein bisschen bewegen.
Auf jeden Fall.
In den Kommentaren wurde auch nach dem Update zu meiner Fußballerkarriere gefragt, liegt nach wie vor auf Eis, mein Fuß ist immer noch nicht brauchbar, um...
Aber Rudi, falls du zuhörst und doch den Job bekommst, an unsere Empfehlung, muss man auch sagen.
Rudi, falls du eine echte 9 noch brauchst, falls Niklas Füllkrug wieder nicht kann, dann solltest du auch mal an mich denken. Ich denke, für ein, zwei Spiele würde ich auch mit einer Ibuprofen 600 noch einiges hinkriegen. Gut, wir kommen zur letzten Kategorie. Und die heißt, was steht an? Und ja, da steht natürlich jetzt alles im Zeichen des YPC Boat. Du bist bereits da. Wie lief das Training eigentlich bisher?
Schwierig, sage ich ganz ehrlich. Wir waren auch bis jetzt nur 2 Tage draußen. Also ich kam hier am Sonntag, bin ich hier hingefahren. Also heute haben wir Mittwoch. Ich war Montag und Dienstag draußen. Aber wir haben vernünftig gefangen.
Ich habe ein paar gute Fotos gesehen schon.
Ja, wir haben vernünftig gefangen. Ich sage trotzdem, es ist schwierig. Ja, am Ende diese Fotos täuschen immer. Ich meine, am Ende hat man, keine Ahnung, 3, 4 Fotos. Schöne Fotos, aber man hat irgendwie 10, 11 Stunden auf dem Wasser erstmal verbracht, um die hinzukriegen. Also es ist nicht easy, aber ich habe schon ein gutes Gefühl, mit Leo zusammen zu angeln. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt zusammen geangelt haben. Ich glaube, wir kommen sehr gut klar miteinander und ich will nicht Dings herausfordern, dass Glück hast oder irgendwas. Schauen wir mal, wie es läuft. Aber wir sind beide ziemlich gutes Gefühl erstmal.
Das ist doch schon mal nicht so schlecht, aber bedeutet auch nicht allzu viel.
Ja, absolut gar nichts.
Ja, ich hoffe, dass wir irgendwie dieses scheiß Wetter, also am besten, dass das Wetter einfach verschwindet und die Windstärken massiv runtergehen. Wenn das nicht der Fall ist, hoffe ich, dass wir irgendwelche Lösungen finden, wie wir das Turnier trotzdem vernünftig über die Bühne bringen können. Denn es ist ein Riesenturnier. Wir haben 48 Angler, 12 Kameraleute, Orga-Team, die alle dorthin kommen. Alle Unterkünfte sind gebucht. Jeder hat sich Zeit genommen. Also verschieben tut man so ein Event mal nicht so einfach.
Nee.
Und ja, drückt uns einfach bitte alle die Daumen, dass wir mal zumindest eine Windstärke verlieren nächste Woche. So, ich würde sagen, wir kommen zur Bekanntgabe der 3 Gewinner einer Nace One. Also erstmal ganz kurz an der Stelle vielen, vielen Dank natürlich für diese unfassbar vielen Kommentare. Ich glaube, es sind, wie gesagt, über 850 gewesen. Man sieht, ihr seid bestechlich. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, ohne dass wir was verlosen. Müssen keine 850 sein, aber wir freuen uns auf jeden Fall wirklich sehr, sehr über jedes Feedback. Und
ich merke es auch relativ ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich geil. Also ich habe schon echt viele meiner anderen Lieblingspodcasts angeguckt und da gibt es kaum Kommentare. Also es scheint, dieses Kommentieren auf Podcasts ist was relativ Ungewöhnliches.
Ja, macht das bitte unbedingt. Schreibt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Wen wir vielleicht als Gast mal einladen sollen. Oder. Unbedingt wollen wir eure Meinung hören. Das ist uns ganz wichtig. Jetzt aber die 3 Gewinner. Und da haben wir, wie gesagt, alle, die kommentiert haben, berücksichtigt. Auch die, die wir nicht veröffentlichen konnten, gewonnen haben. Böcki90 mit OE, CK und Y. Ackermaster und Spatz. Wir schreiben die 3 Namen auch nochmal in die Beschreibung in dieser Folge rein.
Vielleicht ein kleiner Round of Applause.
Wo ist denn? Hier ist der Applaus. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, wir haben die Jingles bis auf die Rubriken eigentlich heute sehr vernachlässigt. Hast du recht. Falls ihr euren Namen hier jetzt gehört oder gelesen habt, dann schreibt uns bitte unbedingt eine Mail an support@hechtundbarsch.de. Gerne auch mit rein, welchen Ace One ihr denn gerne hättet, also welches Wurfgewicht, welche Länge, Spinning oder Casting. Und dann werden wir euch die zukommen lassen und sie selbstverständlich das denn in Rechnung stellen. Herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir werden versuchen, nächste Woche beim YPC Boat mit einem der Teilnehmer die nächste Folge zu machen. Deswegen gerne in die Kommentare reinschreiben, wer euch da gut passen würde, auf wen ihr Bock hättet. Wir werden jetzt die nächsten Tage auch das Teilnehmerfeld veröffentlichen. Und ja, dann bedanken wir uns recht herzlich.
Bis nächste Woche. Danke, Leute. Tony, bis bald in Holland. Und tschüss.
Macht's gut. Ciao.